Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Predigttext steht heute im Johannesevangelium Kapitel 10. Johannes 10 und beginnt ab Vers 22. Es ist das Kapitel des guten Hirten. Aber zwischen den ersten 20 Versen und danach, ab Vers 22, gibt es einen Bruch. Jesus verlässt Jerusalem für ein paar Monate und kehrt dann zum nächsten Fest wieder zurück. Und dort setzen wir jetzt ein. Johannes 10, Vers 22. Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir, aber ihr glaubt nicht. Denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. In den Predigten, die ich bisher hier zu diesem Kapitel gehalten habe und auch zum Psalm 23, da durften wir sehen, Jesus ist der gute Hirte und das heißt, er kümmert sich um die Schafe. Er versorgt sie, er beschützt sie, er leitet sie. Und selbst wenn wir durch diese harten Wegstrecken gehen müssen, also selbst im Tal des Todesschatten, führt er sie mit dem guten Grund und er ist selber bei ihnen und er führt sie so, dass sie das Ziel erreichen. Am Ende gibt er sogar sein Leben für die Schafe, wie wir es heute gesungen haben. Er wird zum Opferlamm, damit die Schafe das Leben im Überfluss haben und gerettet sind in Ewigkeit. All das hat Jesus den Leuten gesagt im Tempel. Und dann war er ein paar Monate weg, so 2-3 Monate. Und dann kam er zum nächsten Fest wieder zum Tempel. Und das war das Tempelweihfest. Ich sage gleich noch was der Hintergrund dazu ist. Aber Jesus war sozusagen ein paar Monate weg und alles das, was er gesagt hatte, konnte sich jetzt bei den Leuten in Jerusalem setzen. Die konnten drüber nachdenken. Ist das wirklich so? Mensch, Jesus hat auch die Wunder getan und so weiter. Das konnte sich alles setzen. Und jetzt ist die Frage, wie begegnen sie Jesus, wenn er denn wieder nach Jerusalem kommt? Und wir lesen, da umringten die Juden ihn und sprachen: Wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sage es uns frei heraus. Also jetzt wollen sie wirklich wissen, sprich mal Klartext, ja? Nun, wer waren die Juden, die jetzt so fragten? Was ist ihr Hintergrund? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder waren es Leute, die hofften, dass Jesus wirklich der Messias ist, die jetzt dann nochmal diese Bestätigung wollten, denen aber irgendwie das, was Jesus bisher gesagt hatte, noch nicht reichte als Bestätigung. Also das Gerede über Hirten und Schafe und so weiter, das war für sie noch nicht wirklich so der Bringer. Sie wollten sicherlich schon einen Hirten, aber einen, der die Schafe zum Kampf in die Freiheit führt. Und ich glaube, das ist der Kontext dieses Tempelweihfestes. Das wurde gefeiert noch gar nicht so lange. Das ist auch kein Fest, was in der Bibel angeordnet wird von Gott. Sondern das wurde gefeiert, weil der Tempel entweiht wurde von einem gewissen Antiochus Epiphanes, einem syrischen Herrscher, der Israel bekämpft hat, am Ende dann den Tempel entweiht hat, hat ein Schwein dort geschlachtet und dann hat er grausam die Juden verfolgt und irgendwann hat es den Juden gereicht, vor allen Dingen einer Familie, einer Priesterfamilie, das waren die Makkabäer. Und die haben dann sozusagen so einen Guerillakampf angefangen und den Antiochus Epiphanes und seine ganzen Soldaten aus dem Land gejagt und dann den Tempel wieder geweiht. Und angesichts dieses erneuten Tempelweihe wurde dann immer jährlich zur Erinnerung dieses Fest gefeiert. Und das war vielleicht dann so der Hintergrund, ja? Wenn du der Messias bist, so, dann lass uns doch jetzt die neuen Feinde hier aus dem Land jagen, die Römer, und dann sei doch unser König. Aber vielleicht war es gar nicht dieses Anliegen, vielleicht bei manchen, vielleicht nicht bei allen, bei anderen. Ich glaube, bei der Mehrheit war es eher so, das waren halt diese führenden Juden, die eigentlich sowieso schon wussten, wie sie zu Jesus eingestellt waren, nämlich feindlich. Die wollten, dass Jesus wegkommt. Sie wollten nicht wirklich Klarheit über Jesus, sondern sie wollten jetzt nochmal eine weitere Aussage von Jesus, an der sie ihn festnageln konnten, ja? Wo sie dann anklagen konnten, wie sie es später dann gemacht haben. Ja? Bist du jetzt der Messias? Ja oder nein? Und später haben sie ihn tatsächlich so angeklagt vor den Römern. Er sagt, er ist der Messias. Das heißt, er macht sich selbst zum König. Das heißt, er ist ein Revolutionär. Und als sie dann nochmal rückfragen, die Römer, da sagen sie, ja, wir haben keinen anderen König als den Kaiser. Ja? Nun, ob es jetzt dieses falsche Verständnis von Jesus war oder ob sie ihn ganz ablehnten, spielt am Ende keine Rolle. Sie wollten Jesus, so wie er wirklich war, wie er sich offenbart hat, nicht. Diesen Jesus wollten sie nicht. Und deshalb sagt ihnen Jesus, ich habe es euch ja schon gesagt und ihr glaubt nicht. Und die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Die beweisen doch das, was ich euch gesagt habe. Ich habe über meine Identität und meine Aufgabe deutlich genug gesprochen. Und die Wunderzeichen, die sprechen eine noch deutlichere Sprache. Das Problem liegt also nicht darin, dass ich zu undeutlich Zeugnis gegeben habe. Ja, ich meine, ich bin das Licht der Welt. Ich gebe euch das Wasser des Lebens. Ich bin der gute Hirte, also deutlicher geht's nicht. Und dann zuletzt dieses Wunder, ein Blindgeborener wurde geheilt. Also das Problem liegt nicht an meiner Offenbarung, ist doch ein bisschen herumdruckse oder so. Das Problem liegt in euren Unglauben, aber ihr glaubt nicht. Warum glauben sie nicht? Denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Oh, ich finde jetzt zwei Sachen hier interessant. Das eine, was er ihnen nicht sagt, was wir aber hätten erwartet, und das andere, was er ihnen stattdessen sagt. Das Erste, ja, er versucht jetzt nicht oder vielleicht nicht mehr, sie von seiner Identität zu überzeugen. Er fängt es nicht nochmal an, es nochmal zu erklären. Macht er nicht. Er stellt es einfach fest. Ihr glaubt nicht, denn ihr gehört nicht zu meinen Schafen. Und das Zweite ist jetzt, dass er jetzt ihnen seine Schafe gegenüberstellt und anhand von seinen Schafen zeigt, was sie alles nicht haben. Also ich habe mich gefragt, warum macht er das? Wir würden das doch anders erwarten. Wir würden doch erwarten, dass er jetzt zu den Ungläubigen spricht und den Ungläubigen Argumente gibt, warum er wirklich der Messias ist. Und andererseits das, was er ihnen sagt über die Schafe, das würde er doch eher den Gläubigen sagen. So, vielleicht denen, die schon Glauben haben, aber nochmal bestärkt werden sollen. Also ich habe mich gefragt, warum spricht Jesus so zu den Ungläubigen? Wir lesen diese Verse hier von meine Schafe hören meine Stimme, ich halte sie fest, der Vater hält sie fest und so weiter. Die lesen wir doch immer mit den Ohren, dass Jesus das zu uns spricht. Das ist, und die Vergewisserung, die Jesus uns Gläubigen gibt. Aber das ist ja gar nicht der Kontext. Der sagt das zu den Ungläubigen, die nicht seine Schafe sind. Warum? Nun, zunächst macht er ihnen nochmals klar, dass wahrer Glaube, wahre Zugehörigkeit zu Gott von Gott selbst gewirkt werden muss. Hat er ja schon die ganze Zeit. Jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Aber was sagt er vorher? Die der Vater zieht. Wahrer Glaube kann nur von Gott kommen. Das ist sozusagen die Demütigung, die hier drin steckt. Jesus will sie zur Demut führen. Und dann richtet er mit dieser Aussage auch sich gegen ihre Gesetzlichkeit. Das ewige Heil des Menschen ist eben nicht vom Menschen abhängig, von seiner Leistung, von seiner Herkunft, was auch immer, sondern allein davon, ob man zu Jesus gehört. Und wenn man Jesus gehört, dann wird Jesus und der Vater ein Fest halten. Man hat wahre Heilsgewissheit. Beide Punkte, die Jesus hier deutlich macht, machen die Abhängigkeit des Menschen von Gottes Gnade deutlich. Matthew Henry hat hier dazu geschrieben, um seine Hörer zu überzeugen, dass sie nicht seine Schafe sind, beschrieb er ihnen die Merkmale seiner Schafe. Es ging also um die Demütigung. Um sie zu überzeugen, dass es ihr großes Unglück und Elend war, nicht zu Christi Schafen zu gehören, beschrieb er ihnen den seligen Stand derer, die es tun. Also heute geht es um das Thema Heilsgewissheit. Das ist ein Thema, was uns angeht, ja. Das ist kein Thema für die Ungläubigen. Klar, die können keine Heilsgewissheit haben. Worüber denn? Ja? Es geht uns an, obwohl Jesus hier zu den Ungläubigen spricht. Wir werden uns heute die Argumente von Jesus anhören, die er uns gibt, warum seine Schafe ihr Heil nie und nicht verlieren können. Aber das erste Argument, was Jesus uns schon gibt, das ist dieser Kontext, den ich euch hier aufgezeigt habe. Unsere Heilssicherheit, unsere ewige Rettung ist Jesu Beweis, ist Jesu Argument vor den Ungläubigen, vor diesen spottenden, feindlich gesinnten Menschen für seine Stellung, für sein Amt, für seine wahre Identität. Unser sicheres Heil beweist, dass Jesus tatsächlich der gute Hirte ist. Also mein erster Punkt lautet Heilssicherheit oder Heilsgewissheit, weil es um Jesu Ehre geht. Jesus rettet uns, er schenkt uns ewiges Leben und er bewahrt uns bis in Ewigkeit um seiner und des Vaters Ehre willen, nicht aufgrund irgendeiner Leistung von uns. Gott würde sozusagen umgedreht seine Ehre verlieren, wenn er eines seiner Schäfchen verlieren würde. Und darum verliert er keines. Letztlich aber, wenn er uns manchmal sogar diese Wege führt, die durchs Tal des Todesschatten geht, oder wenn uns Jesus auch manchen Irrweg gehen lässt, ja, zu unserer Erziehung, dass wir begreifen, wir können es nicht ohne ihn, letztlich ist er immer der gute Hirte, der das verirrte Schaf sucht und findet und nach Hause zurückbringt, wie so, wie wir es heute gehört haben. Also, das ist der Kontext. Das ist das erste Argument, dass wir Heilsgewissheit haben können. Es geht um Jesu Ehre. Und Gott tut alles für seine Ehre. Da können wir uns sicher sein. Und jetzt kommen wir zum Inhalt seiner Worte über seine Schafe. Ja, er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist das Erste, was er sagt. Meine Schafe hören meine Stimme. Mein zweiter Punkt lautet, Heilsgewissheit, weil du seine Stimme hörst. Also die Schafe folgen ihrem Hirten nicht einfach so treu, dumm nach, weil sie irgendwie irgendwas hören, irgendein Laut vernehmen, vielleicht sogar noch, weil sie von irgendwelchen Hütehunden sozusagen umbellt werden. Die Hirten damals hatten keine Hunde. Ja? Die brauchten keine Hunde. Wir hatten das letzte Mal, die hatten einen Stab und ein Stecken, das reichte ihnen, und ihre Stimme. Und die Schafe folgen dieser Stimme. Also diese Beziehung zwischen Hirten und den Schafen hat eine ganz besondere Qualität. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und jetzt könnten wir sogar sagen, und deshalb folgen sie mir nach. Also damals war es ja so, die Familien in einem Dorf hatten mehrere Familien ihre Schafherden. Am Abend kamen die in ein gemeinsames Pferch, dort wurden sie bewacht. Am nächsten Morgen kamen dann die verschiedenen Hirten der Familien. Und dann riefen sie ihre Schafe heraus und jedes Schaf ging dann automatisch zu seinem Hirten, weil es die Stimme kannte. Ich habe gelesen von einem Schafhirten aus Schottland, der später auch Theologie studiert hat und auch Pastor geworden ist, aber der war 12 Jahre lang Schafhirte. Und als er dann zum Theologiestudium gegangen ist, da war er einige Monate von seinem Schafen weg, vielleicht so ein halbes Jahr oder so. Und dann hat es ihm so gejuckt, er wollte endlich mal wieder auf die Weide, wollte zu seinen Schafen gehen, er hatte seine Herde aber seinem Bruder anvertraut. Er ging zu dieser Schafherde und so wie er es gewohnt war, rief er die Schafe und hatte natürlich gedacht, jetzt kommen sie alle wieder. Aber kein Schaf kam. Dann rief sein Bruder die Schafe und alle kamen sofort angerannt. Er war nicht mehr der Hirte der Schafe. Ja, also bei Schafen ist es so, die können sich ungefähr 2 Monate lang die Stimme merken. Es ist erstaunlich, aber es endet auch irgendwann. Ja, deshalb, sie konnten. Und jetzt das Witzige oder das Interessante an der Geschichte war, die Brüder hatten ganz ähnliche Stimmen. Die wurden regelmäßig am Telefon verwechselt. Weil alle immer dachten, nee, das ist doch der, den ich eigentlich, also es ist nicht der Bruder, ja. Aber die Schafe konnten es hören. Im Griechischen gibt es tatsächlich zwei verschiedene Worte für hören. Und das Wort, was hier verwendet wird, bei dem Wort geht es nicht nur darum, dass man halt irgendwie was hört, sondern es geht um dieses Hören und Verstehen. Ja, mein Kind hört auf mich, ist was anderes als mein Kind hört mich. Und hier geht es darum, mein Kind hört auf mich. Also mit Verständnis hören. Und dabei geht es auch nicht um irgendwelche persönlichen Einflüsterungen, wenn wir das jetzt auf uns beziehen, ja, dass man irgendwie eine Stimme hört, ja, sondern der Kontext im Johannesevangelium macht schon sehr deutlich, dass Jesus zu uns durch sein Wort spricht und durch seinen Geist. Ja, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe, und er wird es euch lehren. Er wird euch Verständnis geben, sagt Jesus. Jesus sagt nicht, ich werde dann jedem meiner Schafe persönlich immer, wenn bei Gelegenheit, etwas ins Ohr flüstern, sondern er sagt, ich rede zu ihnen durch mein Wort und durch meinen Geist. Und wir haben dieses Wort in der Bibel und der Heilige Geist wirkt durch dieses biblische Wort. Manchmal hören Menschen jahrelang Worte der Bibel. Nicht mit diesem verstehenden Hören, sondern einfach nur mit diesem Hören. Weil die Eltern es ihnen immer gesagt haben, weil sie zum Gottesdienst gehen, weil sie vielleicht sogar selber die Bibel lesen. Sie hören die Worte der Bibel, ohne dass sie angesprochen werden, ohne dass sie verstehen, ergreifen und glauben können. Aber dann kommt der Punkt, wo sie auf einmal so angesprochen werden, dass sie merken, jetzt spricht Gott zu mir durch dieses Wort. Das ist nicht mehr einfach nur ein altes, antikes Buch, was ich hier lese. Jetzt spricht Gott zu mir. Dann erkennen sie ihre Verlorenheit und sie erkennen Jesus als ihren Heiland. Andere haben das anders erfahren. Sie haben die Bibel gelesen, haben vielleicht auf Predigten gehört und irgendwann so mehr im Rückblick merken sie, ich lese die Bibel gar nicht mehr so kritisch, so was steht denn eigentlich hier drin, sondern ich lese die Bibel und ich glaube an das, was da steht. Für mich ist das eigentlich Wahrheit. Das kriegen sie dann auf einmal mit, dass sie ganz anders, einen ganz anderen Zugang zu dem Wort haben. Nun, wie geht es euch? Ich glaube nicht, dass jemand von euch, die ihr gläubig seid, sich heute hier hinstellen wird und sagen wird, ich verstehe die ganze Bibel, jeden einzelnen Vers. Ja? Aber ihr merkt sicherlich trotzdem, wie Gott oder wie Jesus zu euch durch das Wort spricht oder durch die Verkündigung spricht, auch wenn man vielleicht noch nicht alles versteht. Wir merken, Gott spricht zu uns und wenn er zu uns spricht, dann verstehen wir was. Ihr merkt es, wenn ihr eure Sünde erkennt, wenn man sie immer wieder erkennt und wenn ihr darüber erschreckt, wenn es euch leid tut, das macht ihr, weil ihr Gottes Wort versteht. Ihr merkt es, wenn ihr euch über das Evangelium freut, wenn es euch wieder Trost zuspricht, wenn ihr merkt, die Vergebung gilt mir. Ihr merkt es, wenn ihr das Wort Gottes hört und nach dem Hören ein Verantwortungsgefühl habt. Ihr merkt, ja, ich kann jetzt nicht so tun, als ob ich das nicht gehört habe. Ich kann nicht einfach so weiterleben. Ich habe jetzt hier was gehört, das gibt mir Verantwortung. Ihr merkt es an dem Wunsch, der in euren Herzen ist, dass ihr Jesus nachfolgen wollt. Auch wenn er oft versagt, aber der Wunsch ist da. Ihr merkt es, wenn ihr die Bibel lest oder wenn ihr die Verkündigung hört, dass es wieder bei euch dieses Prozess in Gang kommt, jetzt weiß ich wieder, worauf es wirklich ankommt. Die ganze Woche prasseln Sachen auf mich ein, ich erschrecke, ich bekomme Angst oder ich werde abgelenkt und jetzt werde ich wieder eingenordet und jetzt weiß ich wieder, worauf es wirklich ankommt. Ich habe mir so viel Sorgen gemacht, aber Herr, du hast es in deiner Hand. Ihr merkt es, wenn ihr bei eurem Hirten wieder zur Ruhe kommt. Und manchmal, Manchmal merken wir es, wenn wir keine Ruhe finden. Wenn wir seine Stimme eben nicht hören und sein Wort nicht verstehen, wir sagen, das passt uns nicht und wir aber damit ein Problem haben. Ja, wir merken, ich bin in einem Zustand, wo ich Gottes Führung nicht mehr verstehe, wo ich merke, irgendwie, ich habe nicht mehr diesen Draht, aber ihr seid unruhig in diesem Zustand. Ihr merkt, das kann nicht so bleiben. Gott spricht zu euch. Nun, was hier interessant und wichtig ist, Jesus spricht nur von zwei Gruppen. Er spricht von denen, die es nicht hören können, weil sie nicht zu seinen Schafen gehören. Und er spricht von denen, die es hören können, weil sie zu seinen Schafen gehören. Er spricht nicht von einer dritten Gruppe, die es hören und verstehen und dann doch nicht nachfolgen. Oder die es hören und verstanden haben und erstmal nachfolgen, aber später dann irgendwann nicht mehr nachfolgen. Diese dritte Gruppe gibt es hier nicht. Hier gibt es nur zwei Gruppen. Es gibt die, die es nicht hören können und es gibt die, die wirklich verstehend hören und die gehören zu seinen Schafen und über die sagt er dann ganz deutlich, sie werden nicht verloren gehen in Ewigkeit. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Warum kann Jesus sagen, dass sie ewiges Leben haben und nie verloren gehen? Die Schafe hören Jesu Stimme, sie folgen ihm nach. Was ist der Grund? Was sagt er noch davor? Weil sie seine Schafe sind. Das ist die Grundlage. Sie sind seine Schafe. Aber sie gehören ihm nicht einfach so, sondern sie gehören ihm dreifach. Das ist das Besondere. Eine dreifache Zusicherung. Das ist mein dritter Punkt. Heilsgewissheit, weil du dreifach Jesu Schaf bist. Also Jesus hat einen dreifachen Grund zu sagen, meine Schafe. Der erste Grund ist der, Gott, der Vater, hat sie ihm gegeben. Steht doch hier, ne? Gott, der Vater, der sie mir gegeben hat. In seinem hohepriesterlichen Gebet, da betet er dann, ich habe deinen Namen dem Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Und vorher, im Kapitel 6, hat er schon gesagt, und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was mir der Vater gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Wenn ihr mal in mein Büro kommt, da hängen ganz viele Kinderbilder an der Wand. Bilder von meinen Kindern, als sie noch ganz klein waren, oder von irgendwelchen Kindern aus der Gemeinde, als sie ganz klein waren. Warum habe ich mir die Bilder dort an die Wand gehangen? So, die Kinder, die jetzt mir die Kinderbilder geschenkt haben, halten sich mal kurz die Ohren zu. Aber ich glaube, die sind gerade nicht hier. Meine Kinder habe ich heute wohlweislich zu Hause gelassen. Ja, ich habe die dort nicht hingehangen, weil sie so schön waren. Ja? So aussagekräftig. Habe ich nicht gemacht. Das ist irgendwelches Gekritzel. Ich habe sie mir hingehangen, weil meine Kinder mir die Bilder aus Liebe geschenkt haben. Und weil ich meine Kinder liebe. Deshalb hängen sie dort. Wir waren verlorene Sünder, hoffnungslose Fälle, aber wir sind ein Geschenk des Vaters zu seinem Sohn aus Liebe, nicht nur aus Liebe zu uns, sondern aus Liebe zu seinem Sohn. Und sein Sohn hat sie bewahrt, dieses Geschenk, und achtet es voller Liebe, aus Liebe, nicht nur zu uns, sondern aus Liebe zu seinem Vater. Das ist der Punkt. Das soll uns zur Liebe zu Gott ermutigen, diese Wahrheit. Aber denken wir nicht, dass wenn wir in unserer Liebe zu Gott versagen, wir diese innertrinitarische Liebe ausreizen können. Es geht nicht. Diese Liebe Gottes ist unendlich groß. Der Vater zum Sohn hat und der Sohn zum Vater und beide zu ihren Kindern. Also, der erste Grund, warum wir Jesus gehören, ist, sie sind ein Geschenk. Gott hat sie seinen Sohn geschenkt. Sie gehören ihm. Der zweite Grund ist, der Sohn selbst hat sie zusätzlich erkauft. Was hat Jesus hier gesagt? Das ist jetzt wirklich wichtig. Ja? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Ich kenne sie heißt mehr. Ihr wisst das wahrscheinlich schon. Ich kenne sie heißt mehr. Wir hatten es gestern auch wieder im Aufnahmekurs. Als als, ja, ich kenne jemanden vom Hörensagen. Ich kenne euch, weil ich weiß, ihr existiert. Kennen in der Bibel bedeutet wirklich zutiefst jemanden kennen. Alles von ihm wissen. Volles Vertrauen haben. Nun, Jesus kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Er kennt jedes deiner Worte. In der Bibel steht, er kennt deine Worte schon, bevor sie auf deiner Zunge sind. Er kennt jeden deiner Tage, noch bevor einer von ihnen war. Er kennt jeden Gedanken deines Herzens. Er kennt jeden dunklen Fleck in deinem Leben. Jede heimliche Sünde. Er erkennt sogar deine falsche Motivation hinter den Sünden. Und er weiß, wie wenig Kraft wir haben. Er weiß ganz genau, wie wenig Treue und Beständigkeit er von uns zu erwarten hat. Er weiß das alles ganz genau. Er kennt uns. Psalm 103, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Staub. Was kannst du mit Staub anfangen? Nichts. Aber dieser ernüchternde Vers, ja, er weiß, dass wir Staub sind. Er beginnt ja mit einem Denn. Das ist also eine Erklärung für etwas, was vorher steht. Denn er weiß, dass wir, was für ein Gebilde wir sind, dass wir Staub sind. Da würden wir jetzt denken, was steht wohl davor? Irgendein Gerichtswort, oder? Aber wisst ihr, was davor steht? Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden, nach unserem Staubsein, ja? Und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was wir für ein Gebilde sind, dass wir Staub sind. Jesus kennt dich durch und durch und er hat dich dennoch erworben. Er hat diesen vollen und endlich hohen Preis für dich bezahlt. Wenn ihr ein neues Auto kauft, dann nehmt ihr möglichst noch jemanden mit, der sich wirklich mit Autos auskennt, um all die Fehler zu finden. Und wenn ihr dann merkt, der ganze Boden ist verrostet, die Auspuffanlage ist hinüber, die Kupplung dampft und so weiter und so fort, dann werdet ihr keinen Pfifferling für dieses Auto zahlen. Jesus weiß, dass wir Staub sind und zahlt diesen unendlich hohen Preis. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid von eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Christus hat am Kreuz für alle deine Schuld bezahlt, für alles das, was er schon von dir sowieso kannte. Und da bleibt nichts übrig, nichts, warum Gott dich noch richten müsste. Du gehörst ganz und gar und für immer Jesus. Er hat am Kreuz für alles bezahlt. Mein Cousin, der ist ein ziemlich begabter Maler, der bei mir in meinem Wohnzimmer schon war, sieht dort manchmal Bilder von ihm. Und er hat mal ein Bild gemalt von meinen beiden Brüdern und mir, als wir noch kleine Knirpse waren. Und das Bild, ihr könnt es euch denken, wurde sehr teuer verkauft. Und nachher haben meine Eltern das mitbekommen. Hey, dieses schöne Bild von unseren Kindern habt ihr ja gemalt und so weiter. Und da haben sie sich gedacht, wir würden es gerne haben wollen. Aber zu spät, es war schon verkauft. Jetzt könnten sie natürlich hingehen können zu dem, der das gekauft hat und sagen, hör mal, wir zahlen dir den Preis und würden es gerne für dich abkaufen. Da würde ich sagen, hey Leute, ich habe ja den Preis bezahlt, damit ich das haben kann. Mir gefallen die drei süßen Jungs so gut, die gebe ich nicht wieder her. Dann hätten sie aber sagen können, pass mal auf, wir haben jetzt 10 Jahre lang gespart, wir geben dir das Zehnfache. Und dann noch ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt und so weiter, wahrscheinlich hätte er es dann verkauft, oder? Man kann ja immer noch mal höher bieten. Jesus hat den unendlich hohen Preis für uns gezahlt. Den kann keiner überbieten. Da kann keiner kommen und mehr zahlen. Also Gott hat uns Jesus geschenkt. Jesus hat uns erkauft. Und es gibt noch einen dritten Grund, warum wir seine Schafe sind, weil wir in die Herde hineingeboren werden durch den Heiligen Geist. Überraschung, wir glauben an einen dreieinigen Gott und es gibt einen dreifachen Grund, warum wir diesem Gott gehören. Weil wir hineingeboren werden in die Herde Gottes durch den Heiligen Geist. Und dieses Thema dieser Wiedergeburt, das zieht sich ja auch schon durch das ganze Johannesevangelium. Ja, es geht von gleich am Anfang los. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, also Schafe seiner Weide, seiner Herde. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Zwei Kapitel später dann dieses Thema der Wiedergeburt. Ja, man muss von Neuem geboren werden. Dann in Kapitel 7 sagt er, ich gebe euch das Wasser des Lebens, er sprach aber von seinem Heiligen Geist. Dann Kapitel 9, hier kurz vorher, er spricht von unserer geistlichen Blindheit, die so stark ist, dass wir sogar blind für unsere Blindheit sind. Und wie heilt Jesus diese Blindheit? Durch seinen Geist. Also du machst dich nicht selber zum Schaf seiner Weide. Du bist kein Schaf, was da irgendwo hirtenlos rumrennt oder auf irgendeiner anderen Weide ist und dann gehst du, sagst du, jetzt gehe ich rüber zu Jesus, weil dort geht es mir besser, das ist der gute Hirte. Nein, du wirst hineingeboren. Gott schenkt dich seinem Sohn. Der Sohn erkauft dich mit seinem Blut und der Heilige Geist schenkt dir die Wiedergeburt, sodass du in die Herde des guten Hirten hineingeboren wirst. Und wisst ihr, die Schafe, die auf der Weide draußen geboren werden, in der Schafzucht, die können sich nicht daran erinnern, wo und wann sie geboren wurden. Das wissen die nachher nicht mehr. So geht es uns auch manchmal. Nicht jeder von uns weiß seinen Tag der Wiedergeburt, oder? Also ich weiß meinen nicht. Aber der Hirte kennt ihn. Ich habe einen Bericht von einem anderen Hirten. Da werden dann eben auf der Weide draußen die Schafe geboren und der Hirte kennt jedes Schaf besonders gut und weiß ganz genau, wo es geboren ist. Und er kann es noch Jahre später quasi erkennen, weil diese Geburt ihn so sehr mit diesem Lamm verbindet. Es ist nicht so wichtig, dass du deinen Tag der Wiedergeburt kennst. Ah, da weiß ich, ich habe dieses Ereignis, da hat es mich erfüllt, da habe ich mich entschieden oder was auch immer. Schön, wenn du das hast, und wenn du es nicht hast, der Hirte muss es wissen und er weiß es. Wisst ihr, du magst dich vielleicht manchmal nicht nach Heilsgewissheit fühlen, so ich fühle mich so sicher in Gottes Hand. Du magst es vielleicht nicht immer so fühlen. Wir haben heute früh in unserem Andachtsbuch gelesen, Rechtfertigung findet in den Gedanken Gottes statt, nicht im Nervensystem des Menschen. Und darum kann Jesus mit großer Vollmacht weiter reden. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist mein vierter Punkt. Heilsgewissheit, weil wir in Jesu und in des Vaters Hand sind. Etwas in seiner Hand haben. Das ist eine Redewendung, die wir alle kennen. Meistens vielleicht eher deshalb, weil wir die Sache nicht in der Hand haben. Auch im Johannesevangelium wird diese Redewendung öfters angewandt, für den Fall, dass jemand Macht über den anderen hat. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 3, Vers 35, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Also Christus hat alle Macht über uns. Und niemand ist stärker als Christus. Die stärksten widergöttlichen Mächte dieser Welt, die hat Christus ja schon besiegt. Die Sünde ist wirklich mächtig, aber Christus hat sie besiegt. Der Teufel, das mächtigste Wesen, das intelligenteste Wesen, was es in dieser Welt gibt, Jesus hat ihn besiegt. Und den Tod, wir alle müssen sterben. Keiner kann was gegen den Tod machen. Jesus hat ihn besiegt. Niemand ist stärker als Jesus. Und vergessen wir hier niemals, Jesus ist wirklich auferstanden. Damit hat er seinen Sieg bewiesen. Das ist keine Legende. Sie ist ein Beweis, ein geschichtlicher Fakt, der sehr gut belegt ist. Es ist der Hauptinhalt der apostolischen Verkündigung gewesen. Immer wieder ging es dann darum, ja, er ist auferstanden. Und dieser Fakt ist belegt durch Augenzeugen. Es wurde immer wieder gesagt, ihr könnt doch die fragen, die ihn leiblich gesehen haben. Da gab es Hunderte, die man hätte fragen können. Und Jesus vorher, hier, was sagt er im Kapitel 10? Die Predigt ist schon ein bisschen länger her darüber, aber Kapitel 10, Vers 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Christus ist zu unserer Rechtfertigung, zur Vergebung unserer Sünden gestorben, aber er ist auferstanden, um uns festzuhalten, um uns im Glauben zu bewahren. Nur eine Macht ist der Macht Jesu ebenbürtig. Und das ist die des Vaters. Aber nach allem, was wir über den Vater gehört haben, wissen wir, dass auch dieses Wort von Jesus der Wahrheit entspricht. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Sind eins. Das bezieht sich hier von der Grammatik zunächst einmal darauf, dass sie eines Willens sind. Sie haben die gleiche Handlungsabsicht. Ja? Wir sind manchmal eins, weil wir alle genau dasselbe wollen. Der Vater und Jesus sind eins. Es bezieht sich aber auch auf ihr Wesen. Und das ist interessant. Er sagt nicht, ich und der Vater sind einer, sozusagen eigentlich nur eine Person in zwei Erscheinungsformen, sondern wir sind eins. Wir sind eines Wesens. Gott mit seinem Willen und mit all seiner göttlichen Macht und Kraft hat uns zu Schafen seiner Herde gemacht und er wird uns bewahren. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Da gibt es nichts. Aber es gibt natürlich Argumente, warum es doch was geben könnte, oder? Kein Teufel kann mich aus der Hand Gottes reißen. Ja, ich weiß. Gott selbst wird mich nicht loslassen. Jesus auch nicht. Ja, ich weiß. Aber ich selbst kann mich aus Gottes Hand lösen. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Und das muss natürlich auch besprochen werden. Heilsunsicherheit. Weil ich meine, mich selbst von Gottes Hand lösen zu können. Aber jetzt mal im Ernst. Denkst du wirklich, dass du stärker bist als alle Teufel zusammen, plus Jesus, plus Gott? Denn das ist ja das, was du sagst damit. Ich selber kann mich aus der Hand lösen. Wenn du tatsächlich durch deine Sünde für die Jesus den ganzen Preis, den unendlich hohen Preis gezahlt hat, wenn du tatsächlich durch deine Sünde dich aus Gottes Hand reißen könntest, dann würdest du jeden Tag dutzende Male, vielleicht hunderte Male abfallen. Wenn das wirklich möglich wäre. Aber wir haben es gehört, Jesus hat ja den ganzen Preis gezahlt. Weil die Sünde immer noch in uns ist, ja, solange wir auf dieser Erde leben, sind wir deshalb natürlich von Gottes Bewahrung abhängig. Aber diese Bewahrung hat er uns hier noch und nöcher zugesichert. Ich werde dich bewahren. Ich werde dich festhalten. Und noch ein Gedanke dazu. Würdest du dich denn wirklich dazu entscheiden, aus dir selbst heraus, aus deinem Wesen, aus deinem erneuerten Wesen heraus, das Heil wieder zu verlieren, dich aus Gottes Hand zu lösen? Nein, du würdest es nicht tun. Es sind die sündigen Begierden in dir, die Sünde in dir, die aber nicht mehr du bist. Es ist die Sünde, die noch in dir ist, die keinen Anspruch mehr auf dich hat, kein Anrecht mehr auf dich, die aber natürlich noch wirkt und die der Teufel gebraucht, deine Schwachheit, ja, um dich von Gott wegzuziehen. Aber deine neue Identität in Christus, ja, dass du jetzt sein Schaf bist, würde nie aus freien Stücken die Herde verlassen. Es ist der Teufel, der dich versucht. Ja, das ist wahr. Und er spricht auf deine Sünde an, die immer noch in dir ist. Ja, das ist wahr. Aber was haben wir gerade in Römer 8 gelesen? Weder Hohes noch Tiefes, noch Fürstentümer noch Gewalten. Kein einziger Teufel kann dich aus der Hand Gottes reißen. Der Teufel hat keine Macht, um uns wirklich von Gott zu trennen. Was ist dieses Argument, ich kann mich selber aus Gottes Hand lösen? Nein, kannst du nicht. Jetzt gibt es natürlich noch ein zweites Argument. Wovon sprechen denn dann diese vielen Bibelstellen, die doch eindeutig davon sprechen, dass jemand schon zu Christus gehört hat und dann doch wieder verloren gegangen ist? Die sprechen doch davon, dass man seine Rettung wieder verlieren kann. Ihr kennt ja diese Bibelstellen. Jesus sagt das auch. Wer durchhält bis zum Schluss, wer festhält bis zum Schluss, der wird gerettet werden. Oder dann diese vielen Stellen aus dem Hebräerbrief. Nun, zunächst einmal müssen wir diese Bibelstellen ernst nehmen. Es gibt Christen, reformierte Christen, die sagen, diese Stellen gelten wahren Christen gar nicht mehr, sondern das sind nur Stellen für die Namenschristen, für die, die noch nicht wirklich wiedergeboren sind. Die meinen vielleicht, sie gehören dazu oder sie sagen es und tun so, als ob sie zur Gemeinde gehören, aber tief im Herzen gehören sie noch nicht wirklich dazu. Ja, das sind Bibelstellen für sie. Okay, ja, aber wir, die wir zu Christus gehören, müssen sie auch ernst nehmen. Wir können die nicht einfach in Klammern setzen, brauche ich nicht mehr lesen. Müssen sie ernst nehmen. Zweitens, diese Stellen stehen immer im Zusammenhang mit Aussagen der Rettung und Bewahrung aus Gnade. Sie stehen immer im Zusammenhang mit der Zusicherung von Gottes Treue oder der Zusicherung, dass Gott dich aus Gnade alleine rettet. Philipper 2, ihr kennt diese Stelle, sorgt mit Furcht und Zittern für eure Rettung. Sehr ernst, mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Steht immer zusammen, auch die Stellen im Hebräerbrief, kommt dann immer danach her, diese Vergewisserung, diese Zusicherung, ihr seid gerettet durch Gnade. Das bedeutet drittens, diese Stellen können wir also nicht gegen Verse, wie wir sie heute gelesen haben, im Johannes 10 ausspielen. Wir können nicht diese ganzen Verse der Heilsgewissheit wegstreichen und sagen, ja, es gibt diese anderen Verse und deshalb muss es auch so sein, dass wir das Heil verlieren können. Das können wir nicht machen. Viertens, und jetzt kommt die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen sollen. Wir müssen sie ernst nehmen. Wir dürfen sie nicht gegen andere Stellen ausspielen, aber wir müssen erkennen, Gott gebraucht eben auch diese Stellen. Genauso wie er auch den Zuspruch und die Stellen des Trostes gebraucht. Aber er gebraucht auch diese ernsten Stellen, gerade um uns in Ewigkeit zu retten. Wir könnten sie vergleichen wie eine Art Verkehrsschild. Wenn du mit einem Auto unterwegs bist und du verlässt den richtigen, den guten Weg, kommst du langsam auf so einen etwas raueren Weg. Und dann kommt am Ende dieses raueren Weges irgendwann der Abgrund. Dann steht dort ein Verkehrsschild. Da ist so ein Abgrund gemalt und ein Auto, was da schon halb runterkippt. Und da ist dann noch ein Verkehrsschild dazu. Bitte jetzt rechts fahren oder links fahren. Was machst du als jemand, der Auto fahren kann? Bezweifelst du dann, wenn du das Verkehrsschild siehst, auf einmal, dass du Auto fahren kannst? Du bist ganz unsicher am Steuer. Was wird mit mir werden? Wo werde ich enden? Nein, als souveräner Autofahrer, selbst als Anfänger, würdest du einfach dem Schild folgen und rechts oder links rumfahren, damit du nicht in den Abgrund fährst. Und so gebraucht Gott eben auch diese Stellen. Manchmal brauchen wir diesen Zuspruch des Trostes. Es gibt aber Situationen, wo wir sehr ernst ermahnt werden müssen, wo Gott uns wachrütteln muss, erschrecken muss, wo er uns aus unserem geistlichen Dämmerzustand rausreißen muss, weil wir auf gefährlichem Weg sind. Und dann nimmt er diese Stellen. Aber seine Schafe hören seine Stimme. Die erkennen diese Schilder und folgen ihnen dann nach. Und egal mit welcher Stelle Gott zu uns spricht, egal welche Ermahnung oder Ermutigung er für uns bereit hat, wir müssen wissen, er spricht immer in Liebe zu uns. Und er will, dass wir auf ihn schauen, auf seine Liebe, seine Gnade, seine Treue, die er uns in Christus geschenkt hat. Und so will er uns zur Buße führen, zur Freude und zur Gewissheit. Wir dürfen, ja, wir sollen Heilsgewissheit haben. Wir sollen sie haben. Das ist was Wichtiges für uns. Erstens, weil es um Jesu Ehre geht. Das reicht schon aus. Das reicht schon aus. Es geht um Jesu Ehre. Zweitens, weil wir seine Stimme hören können. Drittens, weil wir dreifach seine Schafe sind. Viertens, weil wir in Jesu und des Vaters Hand sind. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Weil Jesus zu uns sagt, du bist mein Schaf, dürfen wir jetzt zu Jesus sagen, ja, Jesus sagt, du bist mein, und wir dürfen sagen, und du bist jetzt mein. Wir dürfen zu Jesus sagen, du gehörst jetzt mir. Wir lesen das zum Beispiel in Jesaja Kapitel 12. Da lässt Gott das errettete Volk sprechen. Ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Jetzt achtet mal. Siehe, Gott ist mein Heil. Gott selbst ist mein Heil. Er gehört mir. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen, denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Amen. Wir singen jetzt ein Lied.